Deutschlandfunk Kultur Interview.
In den Debatten mit denen, die sich bisher nicht haben impfen lassen gegen SARS-CoV-2, da hört man immer mal wieder, dass sie lieber warten wollen, bis es einen sogenannten Totimpfstoff gebe. Die Zeit dafür, die rückt jetzt näher, denn ein Pharmakonzern hat für seinen Proteinimpfstoff, so heißen die nämlich auch, eine EU-Marktzulassung beantragt und in einigen Wochen will die Arzneimittelbehörde dann eine Entscheidung bekannt geben. Ob die Hoffnung auf Proteinimpfstoffe als Alternative zu den mRNA-Impfstoffen berechtigt ist, das will ich jetzt von Professor Leif-Erik Sander erfahren. Der leitet an der Charité Berlin die Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Was unterscheidet denn diesen proteinbasierten Impfstoff von den bisher zugelassenen, also von BioNTech, Pfizer, Moderna und AstraZeneca?
Ja, das kann man so zusammenfassen. Bei dem Impfstoff von Novavax ist es eben so, dass ein Teil des Virus direkt gespritzt wird. In dem Fall ist es das Spike-Protein, also dieses Dornprotein, was das SARS-CoV-2 an der Oberfläche trägt, mit dem es an unsere Zellen andockt. Das ist ja auch das, was vermittelt, dass das beispielsweise die Delta-Variante jetzt auch sehr, sehr stark und gut infizieren kann. Und wenn man dagegen Antikörper bildet, dann schützt sich der Körper sozusagen vor einer Infektion. Und die mRNA-Impfstoffe arbeiten beispielsweise so, dass dem Körper ein Bauplan zur Verfügung gestellt wird, den Zellen. Die machen dann selber dieses Dornprotein und das Immunsystem springt darauf an und bildet Antikörper dagegen. Und bei den Proteinimpfstoffen so ist, dass quasi diese Vorstufe nicht dieser Bauplan gegeben wird, sondern direkt das Protein gegeben wird. Das ist allerdings so, dass das natürlich aufwendiger ist herzustellen als eine mRNA und dass man dazu Hilfsstoffe geben muss, die das Immunsystem noch anregen. Das sind im Wesentlichen die Unterschiede. Das sind etwas unterschiedliche Prinzipien. Funktioniert laut der Daten, die ich kenne, aber auch sehr gut.
Wie erklären Sie sich denn nun, dass gerade viele Impfskeptiker so auf diesen Proteinimpfstoff gehofft haben?
Ja, so richtig gut erklären kann ich mir das nicht. Vermutlich liegt es daran, dass man jetzt erstmal bei den neuen Technologien zurückhaltend ist, dass man sagt, die sind angeblich jetzt sehr neu und man habe dazu noch nicht genug Daten. Das kann ich so nicht unterstützen, weil wir haben jetzt extrem viele Daten und zu diesem neuen Proteinimpfstoff von Novavax beispielsweise haben wir eben noch nicht viele Daten. Da gibt es jetzt die Daten aus der Zulassungsstudie, aber ansonsten nichts. Und bei den anderen Impfstoffen gibt es jetzt mittlerweile Daten und Meldedaten und Sicherheitsdaten von teilweise Milliarden von Impflingen. Alle Altersgruppen mit allen möglichen Vorerkrankungen, schwanger, nicht schwanger, da kann man also sehr viel schon auswerten, hat das auch getan und hat dann ein sehr gutes Sicherheitsprofil.
Kann man denn überhaupt sagen, ich frage das jetzt, weil Sie eben angeblich gesagt haben, kann man überhaupt sagen, dass die mRNA-Impfstoffe die neuen unbekannten Impfstoffe sind und diese proteinbasierten die altbewährten? Stimmt diese Unterscheidung eigentlich?
Na, da ist natürlich schon ein bisschen was dran, wenn Sie sich überlegen, sogenannte Spaltimpfstoffe, wo also nur Teile von Erregern gegeben werden, Viren oder Bakterien oder Ähnlichem, die gibt es schon sehr lange. Und das hat man aber in der Regel anders hergestellt. Diese neuen Proteinimpfstoffe, die werden auch gentechnisch rekombinant, also mittels Gentechnik hergestellt, weil das einfach modern, effizient und sehr präzise funktioniert. Und von daher und auch die Art, wie dieses beispielsweise von Novavax, dieser neue Impfstoff formuliert wird in kleine Nanopartikel mit einem neuartigen Hilfsstoff, einem neuartigen Adjuvans, ist also auch neu. Da geht also auch sehr viel neue Technologie rein. Das ist auch gut so, weil es sehr, sehr effizient und präzise funktioniert. Aber sage ich mal, das Prinzip, einfach ein Teil, ein Eiweiß eines Erregers zu geben, das Prinzip ist möglicherweise schon älter. Aber auch an den mRNAs wird natürlich, wenn man so will, seit den 60er Jahren schon geforscht.
Also ich höre da schon wieder die Kritiker. Sie haben da Gentechnik erwähnt und kann es sein, dass jetzt also die Leute, die bisher gesagt haben, okay, ich warte auf die Totimpfstoffe, nun sagen, ja, dann vielleicht lieber doch nicht, weil sie jetzt auch wieder was befürchten? Was meinen Sie?
Ja, da bin ich, also weil ich mich jetzt schon lange auch mit sozusagen Impfskepsis und so weiter beschäftige im Rahmen meiner Arbeit, ist es schon so, dass ich es immer wieder an unterschiedlichen Punkten, sage ich mal, diese Skepsis irgendwie entzündet. Häufig sind es diese Hilfsstoffe, die sogenannten Adjuvantien, selbst sehr alt hergebrachte Substanzen, die seit den 20er Jahren da eingesetzt werden, werden häufig sehr kritisch gesehen. Da sind bestimmte Aluminiumsalze zum Beispiel dabei, die man bei vielen Impfstoffen gibt. Und an anderen Stellen ist es jetzt eben die Technologie selber. Also ich habe das Gefühl, dass es immer leicht andere Argumente sind. Aber es kann ja sein, dass Leute wirklich starke Vorbehalte gegen die mRNA-Technologie haben, die in meinen Augen wirklich unbegründet ist. Aber da, gegen Ängste oder so helfen ja nicht immer rationale Argumente. Und dass die Personen dann sagen, gut, mit so einem Proteinimpfstoff fühle ich mich sicherer. Das würde mich freuen, wenn wir damit noch mehr Leute erreichen könnten. Aber ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass wenn sie genau hinschauen, wie die gemacht werden, dass sie auch feststellen, da sind auch neue Technologien zum Einsatz gekommen. Und da gibt es vielleicht dann auch wieder Kritik.
Nun ist von Novavax jetzt die EU-Marktzulassung beantragt worden. Das dauert ja eine Weile, bis die kommt. Wie lange wird es denn dauern, bis diese proteinbasierten Impfstoffe überhaupt eingesetzt werden können?
Ja, da will ich mich zu überhaupt keiner Prognose hinreißen lassen, weil wir eigentlich diesen Novavax-Impfstoff schon ganz lange auf dem Radar haben. Eigentlich schon seit Frühjahr haben wir immer wieder darauf gewartet, dass der auch dazukommt und dass man damit ein breites Portfolio hat. Das mag ja wirklich auch, es gibt ja auch Patienten, die wirklich auch auf die mRNA-Impfstoffe reagiert haben, beispielsweise, bei denen man jetzt zurückhaltend wäre, das sind Einzelfälle, das nochmal zu geben, dann hätte man vielleicht noch gerne eine Alternative. Aber es gibt immer wieder andere Gründe, vielleicht Unverträglichkeiten von Inhaltsstoffen, sodass wir gerne eine breitere Palette hätten. Und wir warten eigentlich schon sehr lange drauf und das hat sich immer wieder verzögert. Und ich weiß nicht ganz genau, woran es gelegen hat. Einige sagen auch an Produktionsschwierigkeiten. Man hört, dass es jetzt ab Januar zur Verfügung stehen soll, aber ich wage keine sichere Prognose. Vielleicht verzögert sich das auch wieder.
Das ist dann aber doch viel zu spät, um irgendwelche positiven Effekte auf die jetzige vierte Welle zu haben, oder?
Absolut. Deswegen, wir haben extrem sichere Impfstoffe, die sehr, sehr gut wirksam sind. Und wir haben jetzt gerade eine grassierende vierte Welle, die wird alles bisher Dagewesene vermutlich in den Schatten stellen. Man hat ein sehr, sehr hohes Infektionsrisiko, wenn man jetzt ungeimpft ist, eben auch ein hohes Erkrankungsrisiko. Und aufgrund von relativ diffusen, unbegründeten Ängsten, die Impfentscheidung jetzt weiter rauszuzögern, bis ein sogenannter Totimpfstoff und diese binäre Unterscheidung stimmt im Grunde so auch nicht. Aber darauf zu warten, das ist nicht rational und das ist im Grunde hochriskant.
Professor Leif Erik Sander war das hier im Deutschlandfunk Kultur. Er leitet an der Berliner Charité die Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.